Ich möchte vielleicht kurz ein bisschen noch von unserer Zeit berichten in Brasilien, einen kurzen Eindruck. Wir sind ja mit der ganzen Familie unterwegs gewesen, das heißt mit meinen zwei kleinen süßen Mäusen und meiner Frau. Und so sind wir überall rumgereist. Am Ende der Reise jetzt, wo ich gerade bin in Siegburg, das ist das 30. Bett, in dem ich jetzt schlafe, während der ganzen Reise, und ich glaube, Marina ist auch auf 22 verschiedene Betten gekommen. Also immer rein, raus, rein in den Koffer, wieder raus aus dem Koffer leben, fast schon in dem Koffer leben und rein in den Schrank, raus aus dem Schrank. Und so sind wir immer hin und her und Kilometer fahren und alles mit den Kindern. Und es war teilweise eine Herausforderung, teilweise waren wir müde, aber es war eine sehr gesegnete Zeit. Wir sind sehr dankbar, dass wir überhaupt da sein durften. Manchmal haben wir schon gesagt, wir führen eine 12-Mann-Ehe mit 12 Personen, also so eine 12-Personen-Familie mit so vielen anderen Leuten. Man hat quasi nur ein Zimmer und dann sind alle Jugendlichen da, und wo Menschen da sind, gibt es manchmal auch so Missverständnisse. Und dann hat man aber mehr und mehr gelernt, sich zu lieben, zu vergeben, miteinander da zu sein. Und das war so ein großer Segen auch für uns, einfach unter diesem Druck Gott immer wieder zu vertrauen und zu sehen, Leuten zu vergeben, aber auch immer wieder Leuten um Vergebung zu bitten. Und das war eine der größten Sachen. Und manchmal waren wir sehr müde. Und das Interessante ist, dass ein Satz unsere kleine Mariella uns mitgegeben hat, der uns oft durchgetragen hat. Also wir waren dann müde und dann haben wir gesagt, boah, dies und das. Und sie versteht das alles schon. Und dann sagt sie, aber Gott ist doch da. Und sagt das so einfach, und die Eltern nehmen das mit und sagen sich das immer wieder. Gott ist doch da und Gott trägt durch. Und das war so ein großer Segen für uns auch, und es hat uns durchgetragen. Auch, dass wir dienen konnten. Von der Zeit war das oft so, dass wir aufgestanden sind und morgens haben wir eine Bibelarbeit gemacht. Und für mich war das jetzt die letzten 5 Monate, dass ich eigentlich 6 Tage die Woche ungefähr eine Stunde immer morgens eine Bibelarbeit gemacht habe, immer geguckt habe. Und das war so jeden Tag immer machen und geben. Und das war manchmal anstrengend, manchmal auch gucken, was sagt man. Und Gott hat dort durchgetragen und immer wieder geholfen, die richtigen Worte uns auch gegeben. Und das war ein Segen. Wir sind sehr dankbar für all die Gebete und wir wurden sehr verändert. Ein paar Sachen werde ich auch in der Predigt sagen. Und ich wollte euch einfach nochmal danken. Danke für die Gebete. Danke für das Durchtragen. Eine der wichtigsten Sachen, die wir gelernt haben, nicht gelernt haben, aber die wir dort mitbekommen haben. Wir waren dort, in Imbituva sind wir angekommen. Und ich weiß noch wie heute, am Anfang sollten wir eigentlich gar nicht mit ins Ausland gehen. Weil mit Kindern, und das ist einfach. Und irgendwann, ich habe auch gedacht, wir werden gar nicht gehen, weil ich weiß gar nicht, ob Marina mitkommen will. Und dann meinte sie, ja, eigentlich müssen wir ja mit. Da habe ich gedacht, oh, ja, aber das ist doch zu kompliziert. Und dann haben wir geguckt und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen mit als Beobachter und gucken uns einfach das Ausland an. Irgendwann haben wir uns dann entschieden, dann war es aber so, ja, wahrscheinlich müsst ihr doch ein bisschen mehr machen, weil die Missionare nicht so viel Zeit haben, die werden umziehen. Dachte ich, okay, ein bisschen mehr ist auch gut. Und dann letztendlich, als wir da waren, mussten wir, also ich war dann quasi überall dabei, jeden Tag, 24 Stunden quasi fast schon, musste man dann da sein. Aber das war so ein Segen. Gott hat uns so gesegnet durch die Herausforderung und gesehen, wir haben einfach vieles zurücklassen müssen, es war teilweise anstrengend, aber Gott hat es gesegnet. Und als wir dort angekommen sind, nach einer Woche oder 2 Wochen, haben die Missionare, ich weiß nicht, wer sie kennt, Alfred und Selma, ich weiß nicht, ob das hier, die kommen auch aus Siegburg hier aus der Nähe, die sind dort vor Ort Missionare, und die meinten, oft als wir Ehepaare hier in Brasilien hatten, auch bei der Jüngerschaftsschule, die sind nach Hause gekommen und hatten manchmal große Schwierigkeiten gehabt, hier in Brasilien und so. Weil das ist so viel Stress und so viel Druck, da leidet die Ehe sehr stark drunter. Und das war für uns dann so, oh. Okay, und dann haben wir angefangen gesagt, wir wollen morgens, bevor die Kinder aufstehen, viel früher aufstehen und einfach jeden Tag beten. Das war sehr anstrengend teilweise. Aber Gott hat uns so viel Gnade gegeben und wir konnten beten und wir haben gemerkt, wie Gott uns nicht nur durchgetragen hat, sondern sogar all manchmal Dinge genutzt hat und sie zu einem Segen geführt hat. Und wir sagen letztendlich, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Gott hat einfach das Gebet genutzt und unsere Ehe dort so gesegnet und wir sind nicht nur mit dem Problem oder so zurückgekommen, sondern total bereichert, völlig verändert und Gott hat das so gesegnet durch das Gebet. Und das möchte ich euch auch mitgeben, das war eine der größten Sachen, die wir dort gelernt haben, dass auch für die Ehe und für alles, dass das, was Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet und ihr empfangt nichts, weil ihr oft übel bittet, dass das wirklich wahr ist. Also wirklich so, nicht nur so einfach eine Floskel, sondern wir haben dann gemerkt, Gott hat uns das die Sachen gegeben und geschenkt und er macht das da, nicht wir oder sonst irgendwas. Und so ist Gott groß, Gott ist viel größer als wir und er gibt uns die Dinge, die wir brauchen und er versorgt uns dort auch. Und das war ein Segen, den wir nicht missen wollen, nicht tauschen wollen. Gut, ich möchte mit uns eine Botschaft halten, die vielleicht einigen ein bisschen bekannt ist. Ich möchte sie heute aus ein bisschen anderer Perspektive erzählen. Es ist etwas, was ich selber im Ausland am eigenen Leib erfahren habe und auch mittlerweile verstanden habe. Es hat mich selber über mich selbst erschrocken. Ich dachte nämlich immer, ja, so ist man gar nicht und man hat damit auch mit allen Sachen keine Probleme. Bis ich dann gemerkt habe, doch, das sitzt ganz tief in uns. Das ist ganz weit drin in uns und wir merken das gar nicht. Wir waren jetzt in Brasilien und wir haben einfachere Verhältnisse erlebt. Alles war irgendwie anders. Brasilien ist einfach anders. Die bauen anders Häuser, die leben anders, die haben ein anderes Arbeitstempo und alles ist irgendwie anders. Und man ist dann so und man guckt so aus seinem Haus dann raus auf die Brasilianer und bewertet so alles und guckt, ja, wie machen die das, warum machen die das, warum sind die so, was ist denn dies und so. Wie der 4-stündige Gottesdienst auf den Fischerinseln mit alle kommen und fassen dich an und beten dann für dich und du denkst dann so, oh okay, das ist auf jeden Fall ganz anders, so alle kommen dann und so war vieles anders. Manches war sehr gut und herzlich, manches hast du geguckt und gedacht, Aber eine Sache war sehr interessant und es hatte für mich auch zu tun mit den Indianern. Und ich werde dann sagen, was das war, aber lass uns gemeinsam eine Stelle aufschlagen. Wir hatten die hier schon mal sogar durchgenommen, ich möchte es trotzdem einmal nochmal machen, das ist in 1. Johannes. Johannes 2, 15-17. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Vorher in dem Text spricht Johannes sehr viel über ewiges Leben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an den Jungbrunnen. Es gibt so eine Mythe, dass man irgendwo auf der Welt so einen Brunnen hat. Wenn man einmal aus diesem trinkt, dann bleibt man ewig jung. Deswegen heißt der Jungbrunnen. Und alle Schiffer und manche Leute haben nach diesem Jungbrunnen gesucht, weil alle wollen ewig leben. Alle suchen danach, Glück zu haben, ewiges Leben. Und so spricht Johannes darüber, wie man ewiges Leben bekommt. Aber dann erklärt er auch, dass dieses ewige Leben darin besteht, dass man Gott kennt, dass man auf ihn vertraut und dass man im Licht wandelt. Und dass man versteht, wie man im Licht überhaupt wandelt. Und einer dieser Punkte, die er dann auch nennt, ist halt, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Der Begriff Welt ist für uns eigentlich oft bekannt. Aber manchmal denken wir auch, ja, wo fängt denn Welt an und so Christsein und normales Leben? Und im Endeffekt sagen wir, das, was da steht, die Begierden und die verschiedenen Sachen, die oft einfach draußen stattfinden von Menschen, die Gott nicht kennen, die nach dem Natürlichen handeln, nach den Begierden und den Lüsten. Und hier werden drei Dinge genannt, die das erklären. Das erste, das ist die Begierde des Fleisches. Und das Fleisch begehrt, in Galater finden wir einige Sachen, die das Fleisch begehrt. Es ist eher das Natürliche des Menschen. Ich will haben, ich möchte, ich begehre. Es ist ein natürliches Verlangen von unserem inneren Menschen. Oft auch einfach nach sündigen Dingen, die gegen Gottes Gebote sind. Immer besitzen, mehr besitzen, das alles sehen. Und was mich gewundert hat, sogar bei Galater wird gesagt, manchmal Magie, Fleischeslust, körperliche Begierden und all diese Dinge, wo der Mensch einfach nach all dem verlangt, weil das so glitzert. Es ist alles so schön, es sieht so besonders aus, es schmeckt irgendwie bestimmt viel besser. Es ist einfach, es gibt gute Gefühle und man freut sich über all das und man begehrt danach. Aber das Doofe dabei ist, es ist, Gott will das nicht. Es ist gegen seine Gebote. So. In Paraguay essen die Leute viel Fleisch. Ich durfte dort auch sein. Und einer der Missionare hat mal gesagt, die einzige Lust, die uns noch geblieben ist, ist die Fleischeslust. Damit meinte er aber halt das dicke, fette Steak auf dem Teller. Und ich war dann dort und wir haben wirklich auch viel Fleisch gegessen. Und das ist nicht unbedingt gegen Gottes Gebote. Also Fleisch zu essen, das ist nicht damit gemeint. Aber dann zu sehen, ich muss unbedingt dieses Auto kaufen, ich kann mir das nicht leisten, aber ich stehe auf dieses Auto, der Motor und so. Und dann merke ich, ich nehme unendlich viele Schulden auf und will damit angeben und so. Und wir merken, irgendwie verstricke ich mich so ein bisschen gegen das Leben oder gegen die Vorstellung, wie Gott möchte, dass wir leben. Oder man schielt auf andere Frauen. Man möchte unbedingt irgendwas im Internet angucken. Man macht so Dinge, die einem ganz dolle gefallen. Man begehrt danach. Aber man merkt, Gott sagt, das ist nicht erlaubt. Und so sehen wir auch die Begierden der Augen. Mein Vater hat das immer gesagt, ich habe das nicht verstanden. Als ich noch jünger war, er hat immer gesagt, was der Mensch nicht alles tut, damit seine Augen sich freuen. Dann sagt er, du machst hier Leisten dran, damit die Augen sich darüber freuen. Du machst einen roten Teppich und wie pingelig wir sind. Nee, dieses Muster hat die Blume eher so, das mag ich nicht so. Nee, die Gardinen sind da ein bisschen zu lang, das finde ich nicht so schön. Das Auto hat diese Felgen, nee, ich möchte lieber 1500 Euro ausgeben, weil die haben mehr so. Die sind dann mehr nach innen und so und das ist eher schöner. Der Laptop, der ist nicht so abgerundet. Das ist, und bei der Bluse ist das ein bisschen zu lang. Der Rock, der ist... Und das tun wir alles für die Augen. Einfach nur, oh, weil es uns einfach gefällt. Dann wollen wir sehen und die Augen aufmachen. Und deswegen machen wir auch andauernd Fernsehen an. Kino sagt, Kino, da sind die wahren Gefühle. Und da machen wir so vieles für die Augen. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich gedacht, das stimmt, was er sagt. Wir tun so vieles für die Augen. Für das, was unsere Augen die ganze Zeit wollen, sehen wollen und begehren. Und was im Inneren so lüstet. Und das Rühmen des Fleisches, der Hochmut des Lebens, wird hier in der Übersetzung gesagt, dass manche Menschen einen inneren Hochmut besitzen. Ich habe einmal ein Video gesehen von einem Mann, der hatte Krebs. Und der hat dann berichtet und er hat irgendwie in seinem Bericht eine solche Demut ausgestrahlt, wo man gemerkt hat, dieser Mann hat verstanden, wie zerbrechlich und wie abhängig das Leben ist. Und man sieht ihn vorher, wie er einfach sagt, ja, wir sind die Leute. Wir gehen überall hin, wir machen das und so, alles ist gut. Und wir sind so innerlich irgendwie ganz hochmütig, der Hochmut des Lebens. Wie man so denkt, ja, man lebt, man steht über den Dingen und so. Und dann passieren auf einmal Dinge, jemand stirbt oder du verlierst etwas. Und auf einmal wirst du geknickt und dieser Hochmut des Lebens wird auf einmal gebrochen und du merkst, wie zerbrechlich das ganze Leben ist. Und so nennt er diese drei Dinge, einmal die Begierde des Fleisches und dann so diese Lust der Augen, was man nicht alles sehen will und dieses Rühmen, dieser Hochmut des Lebens, dieses Ich, kick das alles hin, Gott brauchen wir nicht, so in uns sind wir sicher. Und dann sagt er, all das ist irgendwie von der Welt. Und dann sagen wir, ja, die ganze Schönheit und alles Mögliche, Reichtum, so ein bestimmtes Bild von der Familie. So muss meine Familie aussehen. So, wir tragen dann so Karo-Hemden, wenn wir dann so ein schönes Foto machen. Oder meine Kinder müssen sich so und so benehmen. So und so muss das alles aussehen. Wir brauchen so coole Leute, coole Gemeinschaft. So ein bestimmtes Lebensgefühl. Ich brauche so ein Auto. Dann bin ich so diese Apple-Welt. Ich habe so ein iPhone, ein iPad. Und dann gehe ich noch so und so. Dieser Hochmut, man sieht das aus dem Fernsehen, man mag das, man begehrt das und man will so irgendwie leben. Und man sieht das Ganze irgendwie manchmal auch aus der Werbung und aus all diesen Dingen und man begehrt das alles. Und es kann aber auch manchmal sein, sogar Charaktereinstellung, dein inneres Leben, wie Erfolg, Anerkennung, Freude, Ruhm, Gewinn, Ruhe, und alles, was man so nicht begehren kann. Und irgendwie ist es einfach alles, was die Welt so an Farbe, an Schönheit, Gefühlen, Werten und Besitz bietet. All der Glamour, all der Glanz. Wie der Tannenbaum, der leuchtet. Und wir sagen, wir wollen das. Aber das ist doch interessant. Ja, was heißt das denn? Dann heißt das, wir dürfen einfach gar nichts. Alle unsere Kleidung soll hässlich sein. Wir ziehen Kartoffelsack an. Und kommen immer zum Gottesdienst und fasten nur und machen uns irgendwie nie irgendwie etwas aus unserem Leben. Und dann habe ich mich auch gefragt, Liebe, er sagt nämlich, liebt nicht die Welt, nicht sie zu suchen. Und das ist ein Unterschied zu sagen, ich gebrauche die Welt oder ich habe auch meine Freude in der Welt, weil Gott auch die Welt geschaffen hat. Wir waren in Brasilien und die Mädels, die hatten fast so eine Art Checkliste, was sie gerne sehen wollten. Da war ein Tukan dabei, eine Schlange, ich glaube eine dicke Spinne und so ein paar Sachen, die wollte man sehen. Und ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, immer wenn irgendwas gekommen ist, dachte ich, oh cool. Und dann haben wir auch einen Tukan gesehen und dann war das so, wir haben einen Tukan gesehen. So, Halleluja. Und Tukan ist dieser große Vogel, der hat so einen orangenen Schnabel, so, der ist so ganz lang und groß, so ein ganz besonderer Vogel. Dann als wir bei den Wasserfällen waren, haben sie den gesehen. Und der war auch schön, ich konnte kein Foto machen, darüber war ich traurig, deshalb wusste ich, ich wollte den auch sehen. Und da haben wir gesehen, irgendwie, man liebt die Dinge, man will sie auch sehen. Aber was bedeutet das dann? Ich habe mich das immer wirklich gefragt. Dann kommen Leute und sagen, du darfst die Welt nicht lieben, du darfst so und so nicht sein. Da frage ich mich, was bedeutet das? Was heißt das wirklich? Die Welt nicht zu lieben und was hat das mit der Liebe des Vaters zu tun? Und im Grunde möchte ich ein paar Beispiele geben. Die machen das deutlich. Wir sollen zum Beispiel die Welt nicht lieben. So, wir nehmen ein Auto, ein Beispiel für die Männer. Ein Auto. Wenn jemand zu deinem Auto kommt und einen Kratzer reinmacht und es sich so anfühlt, als ob er nicht einen Kratzer in mein Auto macht, sondern einen Kratzer in mein Herz. So. Und ich dann merke, Auto ist an mein Herz gebunden. Verletzt er mein Auto, verletzt er mich. Wenn ich auf einmal denke, ich muss alles ordentlich haben und er verletzt die Ordnung, dann verletzt er mich. Und dann werde ich sauer. Und ich merke, ich bin darin gebunden. Ich merke, ich bin persönlich betroffen. Das ist im Endeffekt, man liebt die Mutter und jemand sagt etwas gegen meine Mutter, er verletzt mich. Du, das ist du lieb. Ich liebe Gott, jemand sagt etwas über Gott, er verletzt mich. Ich liebe meinen Stolz, er sagt etwas gegen meinen Stolz, ich werde sauer. Er sagt etwas gegen mein Haus oder er zerkratzt mein Haus, ich werde sauer. Er stört meine heilige Ruhe, wenn ich mich ausruhen will und vor der Glotze sitzen will. Ich werde richtig sauer. Ich möchte unbedingt dieses Technikgerät haben. Und dann merke ich auf einmal, ich liebe das so sehr. Der andere hat das. Ich werde so neidisch oder ich kriege dann Probleme. So, und das, was ist das, was er meint? Diese Bindung an mein Herz. Und du kannst das eigentlich immer daran testen, wenn jemand das beleidigt oder verletzt, er verletzt dann dich und dann regst du dich auf. Du sagst nicht, ja, das ist doof gelaufen, du hast einen Riesenkratzer in mein Auto gemacht, ich hänge nicht da dran. Das kannst du mit deinen Lippen vielleicht sagen, aber dann guckst du auf dein Herz und merkst, na klar, man muss auch vernünftig mit seinen Sachen umgehen, die Gott einen gibt. Ja? Ich will nicht in das andere Extrem jetzt fallen. Aber das bezieht sich im Endeffekt auf Geld, auf dein Land, auf deine Schönheit, auf deinen Spaß, auf Musik, auf einen Musikstil sogar. Du verteidigst deinen Musikstil. Auf Lebensstil, auf Glück, auf Reichtum, Sicherheit und Besitz, materielle Dinge wie Häuser oder sonst irgendwas. Was ist, wenn Gott dir die Sachen wegnehmen würde? Wenn du in deinem Gedanken nur daran denken würdest, dass Gott sagt, gib mir das. Und du wirst sagen, nein. Und dieser Klammer, der zeigt dir, dass du dort die Welt liebst. Du gebrauchst sie nicht und freust dich darüber, dass sie da ist, sondern du liebst sie, du hältst an ihr fest. Und das Interessante ist, er sagt etwas dort im Verhältnis, bei 15, er sagt, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das habe ich nicht verstanden. Irgendwie ist die Liebe zur Welt ein Egoismus. Sie bezieht sich auf mich. Es hat immer mit mir zu tun. Ich möchte, ich liebe, ich will, so soll es laufen. Warum machen die anderen nicht? Und das ist wie eine Bindung zu dieser Sache. Aber dann sagt er, wenn jemand die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und ich habe gefragt, das stimmt doch gar nicht. Das stimmt doch nicht. Die Liebe des Vaters ist doch in jemandem drin, auch wenn man so ein bisschen Welt liebt oder so. So besteht die Liebe der Welt aus Egoismus. Es ist ein Begehren und ein Hochmut auf das, was man hat. Der Liebe Gottes ist genau das Gegenteil. Sie verträgt sich dem Wesen nach nicht mit dieser Liebe zur Welt. Das heißt, die Liebe zur Welt, es geht alles um mich und um eine feste Bindung zu mir und einem Besitz. Und Gottes Liebe ist dem Wesen nach eigentlich genau umgekehrt. Es geht um den anderen, es geht um das Zurückstellen von mir selbst und dem Geben, nicht dem Nehmen und Einfordern. Und deswegen sind die Liebe zur Welt und die Liebe zum Vater genau gegengesetzt. Und wenn die Liebe der Welt da ist, dann kommt die Liebe des Vaters da nicht durch. Die ist blockiert. Die Liebe der Welt drückt das so runter und sagt, nee, das geht jetzt nicht. Wir sind jetzt dran. Und so sind sie dem Wesen nach total anders. Und sie passen nicht zusammen. Und hier möchte ich einfach so ein Beispiel geben, das ich erfahren habe, gerade in Brasilien. Ich bin viel mit den Bussen rumgefahren und tagsüber gefahren. Ich habe alles gesehen und ich bin gefahren und gefahren, habe alles gesehen. Und ich habe dann angefangen, so mir selber mal zuzuhören. Und was ich gesehen habe, war immer nur, oh, diese Firma ist ja echt ruiniert. Man müsste dort eigentlich viel weiser sein und das aufbauen. Warum gebrauchen die diese Dinge nicht? Man könnte das und das machen. Hier wäre es schlauer, das und das zu tun. Und habe dann irgendwie gemerkt, ich bewerte ständig die Kultur und sehe ständig nur, wie man das technisch besser machen könnte. Den Höhepunkt hatte ich dann, wo ich das wirklich gemerkt habe. Ich war bei den Indianern und die lebten dort. Manchmal, die haben ihre Wäsche gewaschen und die Wäsche liegt einfach irgendwo im Dorf herum. Und die Häuser sind total verfallen. Und die leben in Baracken und machen so einfach komische Sachen und spielen einfach Fußball, arbeiten nicht, machen da so ein bisschen und sind so von meiner Sicht fast schon faul, ne? So ganz faul. Und ich komme dahin und ich merke, wie mein Herz sich aufregt über all das und sich richtig über diese Indianer ärgert. Und dann denke ich die ganze Zeit nur so, das und das könnte man machen, so und so. Und dann denke ich an meine Kamera, wie ich bessere Fotos machen könnte, wie man das am besten einfangen kann. Und irgendwann in diesem Trudel stehe ich so und merke, die Indianer sind mir völlig egal. Sie interessieren mich nicht die Bohne, dass sie verhungern, dass sie kulturell so viele Schwierigkeiten haben, man muss ihnen helfen, dass sie Alkoholexzesse haben, dass Vergewaltigungen teilweise stattfinden, dass Mädchen mit 11 Jahren schwanger werden. Das interessiert mein Herz überhaupt nicht. Ich sehe nur, hoffentlich klappt das mit der Kamera. Und warum sind die so komisch? Und da kann dieser Vers, Gott mir so richtig gegeben hat, wenn die Liebe der Welt da ist, sie blockiert die Liebe des Vaters. Sie ist einfach nicht da. Ich kann dann sagen, ich bin ja Christ, ich sollte diese Leute lieben. Und Gott würde sagen, ja, du solltest, aber du tust nicht, weil ich habe da keinen Raum. Ich komme nicht durch. Ich kann dir kein Herz für diese Leute geben, weil du die Welt liebst. Und das war wirklich etwas für mich, das hat den Stein so ins Rollen gebracht, wo ich verstanden habe, diese Stelle ist ganz wahr. Sie ist so, wie sie da steht, wahr. Wenn ich die Welt liebe und das nicht entdecke, dann hat Gott keinen Raum. Wir sagen, wir müssten eigentlich all die Ungläubigen lieben, aber wir merken, wir tun es nicht. In unserem Herzen ist nicht dieses brennende, wie geht es denen? Sondern manchmal kommt da sogar nur, ja, die sind selber schuld, die sollten mal so und so dies und das tun. Und uns fehlt diese Liebe. Und am krassesten habe ich das erlebt in Nienburg. Das ist vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe das gar nicht gemerkt, aber über Jahre habe ich so eine Art Ordnungswahn so gefüttert, so eine Art Ordnungsgott, einen Ordnungsgötzen. Der saß dann hinter mir und man sieht seine Götzen oft nicht und sagt, es muss alles ordentlich ablaufen. Eine Familie sieht so und so aus. Und dann füttert er mich sogar mit Bibelstellen. Ja, guck mal, die Bibel sagt auch, und du musst ordentlich. Und dann sehe ich manchmal so, die Kinder lassen ein paar Sachen liegen. Marina hat vielleicht nicht die Sache sofort aufgeräumt. Und dann sage ich immer, ja, dies, das ist nicht gut. Und fütter ihn die ganze Zeit. Und in meinen Gedanken denke ich immer so, das ist nicht gut, so und so. Aber ich halte diesen Gott und diese Liebe zu meiner Ordnung, zu der Welt irgendwie aufrecht. Aber irgendwann kommst du in eine Situation, wo du müde bist, wo es so stressig ist, dass du keine Kraft mehr hast, deinen Götzen zurückzuhalten. Und dann kommt er raus. Warum hast du nicht hier und ständig jedes Mal und so und du solltest. Und dann kommt so eine richtige Fratze raus. Und du wirst so irgendwie, und dann musst du dich natürlich danach entschuldigen und so, aber du, dann kriegst du wieder ein bisschen Kraft und es geht und du hältst ihn zurück und so und fütterst ihn dann wieder, ja, das ist nicht gut. Und da meine Frau und dann hier wieder meine Kinder und die Leute sind auch so, die haben schon wieder nicht alles geplant und nicht durchorganisiert und so und sind total chaotisch. Und das hatte dann seinen Höhepunkt in Nienburg, wir waren so gestresst und müde und so, bis ich Marina mit Kommentaren in den fast in den Wahnsinn getrieben habe, wo sie hat alle Sachen gepackt, sie hat alles immer gemacht, mitgenommen und so. Und dieser Götze, der wurde schon so fett. Ich habe das nicht einmal gemerkt und ihm immer zugestimmt, was er gesagt hat. Ja, 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 das muss so sein. Ja, das stimmt. Das sollte man so und ja, und das ist wichtig. Und nicht gemerkt, dass das meine Liebe zur Welt ist, meine Liebe zu einem bestimmten Götzen. Und irgendwann mal saß Marina dann vor mir und hat geweint. Und ich saß vor ihr und irgendwie hat mein Herz nichts gemacht. Und ich saß davor und habe gedacht, die Frau, die du liebst, weint und du weißt genau, du willst das nicht. Und wir hatten das noch nie so, also das ist noch nie passiert. Und sie weint, irgendwas Teuflisches ist hier am Werk. Und am nächsten Morgen bin ich dann ganz früh morgens, ich glaube es war sogar um 5 Uhr morgens oder so, aufgestanden. Und dann habe ich Gott einfach so doll angerufen, dass er mich befreit von diesem Götzen. Und dann hat Gott, ich wusste, damals habe ich das Problem noch nicht mehr verstanden, mich befreit und diese Liebe zu diesem Götzen so weggerissen. Und am gleichen Tag, das war für mich schon fast unheimlich, kam all die Liebe, die ich für Marina habe, einfach komplett wieder zurück, weil die immer da war. Und dann habe ich nochmal verstanden, oder da fing das an, wenn ich so sehr die Welt liebe und einen Götzen fütter, dann wird es die Liebe zu den Menschen und die Liebe, die der Vater hat, der sagt, gib dich auch für den anderen. Ich bin für dich gestorben. Ich habe meinen Sohn geopfert. Du meckerst wegen Ordnung, Du meckerst wegen einem Auto, wegen deinem Haus. Das ist nicht meine Liebe. Das ist die Liebe der Welt. Und so habe ich gemerkt, jedes Mal, wenn wir etwas lieben über Menschen, jedes Mal, wenn wir Menschen anfauchen wegen irgendwelchen Sachen, kannst du fast sicher sein, dass ein Götze oder die Liebe zur Welt dahinter steckt. Und dann sich so festsetzt und eigentlich ist da so viel Liebe zu den Leuten. Gott möchte dir so viel Liebe geben und du hast auch so viel Liebe. Aber dieser Götze, weil du sagst, ja, du darfst herrschen, ja, ja, stimmt, stimmt, und er dich festhält, drückt dir eher diese Liebe weg. Und die Liebe des Vaters hat keinen Raum und kommt nicht durch. Und das war so brutal, Gott hat mir das so gelehrt und ich habe dann mich bei Marina auch entschuldigt. Gott hat uns einfach gereinigt und frei gemacht. Und im Nachhinein denkst du immer, wie kann man das überhaupt machen? Wie funktioniert das? Aber das ist ganz logisch. Du hast deine Begierde oder ein bestimmtes Verlangen, das du hast, über Menschen gestellt. Du hast sie in deinen Gedanken ständig gefüttert. Und so war das für mich auch in Brasilien, wo ich bitterböse einfach irgendwie erfahren musste, dass wenn du diese Liebe nicht los wirst, du hältst das vielleicht im Alltag so ein bisschen zurück, aber wenn du in dein Herz schaust und dich fragst, diese Liebe des Vaters, drängt sie mich, den Ungläubigen zu sagen, Leute, kommt zu Jesus. Drängt sie mich, meiner Frau zu sagen, was ist los? Schatz, das ist nicht so schlimm. Ich will dir helfen. Zu den Kindern nicht, und schon wieder hier und meine Ordnung, Ruhe, seid jetzt leise und dieses Ganze so, weil er meine Ordnung jetzt oder meine Ruhe oder mein Auto, alle meine ganze Weltliebe irgendwie ankratzt und das darfst du nicht. Und du merkst, dass all das sich mit der Liebe, die der Vater hat, nicht deckt. Denn der Vater sagt, ich gebe mich für dich auf. Ich sende meinen Sohn. Ich sage dir, ich vergebe dir. Ich möchte dich lieben. Wie geht es dir? Und das ist nicht nur Worte, sondern da kommt wirklich irgendwie etwas aus deinem Herzen raus und ist überwältigt. Überwältigt von der Person, und weil er das alles einfach wegdecken kann. Weil die Liebe diese Schuld zudeckt und sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir und auch sagt, vergib auch mir. Es tut mir leid. Und das Interessante auch, ein Punkt ist, die Welt wird vergehen und all ihre Lust. Und während du so sehr auf die ganze Welt konzentriert bist und abgelenkt bist und ständig streiten musst, vielleicht auch deshalb, wegen ihr, merkst du nicht, dass du keine Kraft hast, den Willen Gottes zu tun, weil Gott sagt eigentlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber du schaffst es nicht, weil die Liebe zur Welt dich blockiert. Sie blockiert, dass du den Willen Gottes tun kannst. Und so nimmst du deine Liebe zur Welt und du schiebst sie zurück oder gibst sie auf oder gibst sie Gott. Und auf einmal kann Gott mit seiner Liebe an dir selbst vorbei, durch dich und andere Leute lieben. Und du merkst auf einmal, ich habe so viel Liebe für die Leute, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber ich bin einfach dankbar. Ich bin zufrieden. Ich will nicht so viel meckern. Da ist einfach diese Liebe. Ich wünsche allen, jedem von uns, Ehemännern, Ehefrauen, Eltern, Kinder, Freunde, Brüder, Schwestern, die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters, die sich aufopfert. Dass sie Raum in uns gewinnt und durch uns die Menschen lieben kann. Ich wünsche euch, dass ihr diese Erfahrung auch macht und euch selbst zurückstellt, damit ihr andere lieben könnt. Dass ihr die Welt zur Liebe aufgeben könnt, weil Gott so gut ist. Er ist wirklich gut. Und wenn wir einmal schmecken, wie gut es ist, dass wir Menschen lieben, dass wir uns gut verstehen, und wenn wir Götzen loslassen und danach merken, dass wir frei geworden sind und so viel Liebe fließt, dann wollen wir immer mehr diese Götzen suchen und diese Liebe zur Welt loswerden. Und dann wird man immer freier und man fängt an zu jubeln. Und da kommt eine Freude raus, die Gott in unser Herz gibt. So wünsche ich uns, dass wir diese Liebe haben, dass Gott durch uns wirkt und uns frei macht und uns führt und leitet. Ich bin seit auch dem, was wir in Nienburg hatten, Gott hat mir so eine Begeisterung gegeben, jeden Tag Es ist wirklich jeden Tag, ich sehe Marina und denke, wie macht sie das alles mit? Sie kommt mit, sie fährt mit mir nach Brasilien, sie ist so liebevoll. Vorher hat dieser ganze Ordnungswahn immer nur so, und dann musst du hier und da. Und jetzt denke ich so, das ist so unwichtig. Ich habe eine Frau, die mich liebt, die ganze Zeit dabei ist, die immer freundlich mit mir redet. Und da ist so viel einfach Liebe und Dankbarkeit. Und Gott hat da einen Schwall gegeben, der mich so erfüllt. Und das ist alles, was unser Herr macht. Nicht wir. Das macht Gott. Und wenn wir zu ihm rufen, dann macht er uns frei. Nicht wir. Er ist groß. Und deshalb möchte ich auch sagen, am Ende auch der Predigt, dass Gott sagt oft, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Deshalb sage ich auch, ich lobe Gott, dass er mich freigemacht hat und dass er mir seine Liebe gibt und dass er gut zu uns ist. Und dass er derjenige ist, der uns frei macht, der unsere Ehen heilt, der unsere Freundschaften heile macht, der uns Kraft gibt, all die Sünder zu lieben. Er ist gut. Jesus Christus ist der Herr. Und er allein macht uns neu. Es ist der Herr, nicht wir. Es ist seine Kraft, nicht wir. Und wir brauchen ihn. Und deshalb ist er gut. Richtig? Gott ist gut. Jesus ist gut. Und sie sind immer da. Und wenn wir sie anrufen in der Not, er wird uns erretten. Er ist gut. Lass uns aufstehen. Ich bete noch kurz zum Schluss. Und dann können wir. Ja. Vater, wir danken dir, dass du uns errettest. Ich möchte auch nicht, dass wir jetzt in irgendwelche Löcher fallen, sondern dass wir sehen, dass nur du uns erretten kannst. Und du bist gut. Und ich durfte am eigenen Leib erfahren, wie die Menschen, die man so sehr liebt, so weit weg sein können, weil man irgendwie so viel Liebe zur Welt zugelassen hat. Und ich möchte das nicht. Und ich glaube, viele, die hier sind, möchten auch nicht diese Liebe zur Welt. Ich bitte dich, dass du sie zu dir wendest, dass sie zu dir kommen. Du bist der wahre Fels. Du bist der gute Hirte. Du lässt uns nicht im Stich. Du machst uns frei von all dieser Liebe, dass wir dir dienen können, dass wir deinen Willen tun können. Ich bitte dich, dass du uns da einfach hilfst. Gib uns diese Freude, gib uns dieses Vertrauen auf dich, dass wir sehen können, du bist wirklich gut und du heilst uns und du gibst uns so viel Freude. Und helf du einem jeden, dass er dort erkennt, wo er die Welt liebt. Und lass uns aufeinander Acht haben und einander anreizen, auch zur Liebe und zu all diesen Dingen. Und dass wir nicht entmutigt sind oder dass wir bitter werden, wenn du uns manchmal Götzen offenbarst. Und lass uns dort offen sein und dich bitten, dass du uns das offenbarst und das wegnimmst. So helf du jedem. Gib du jedem dort den Mut und das Vertrauen auf dich und die Freude, dass du ein guter Gott bist und dass du wahrhaftig bist. Und wir danken dir dafür und ich bitte dich auch weiterhin für diese Gemeinde, für uns auch als Jüngerschaftsschule und für jeden Einzelnen, der dort vielleicht auch verstrickt ist. Mache du ihn frei. Erlöse ihn, dass er diese Freude hat, dass er diese Liebe hat. Und dieses Glück, so sei du bei uns und wir danken dir, dass du gut bist. Amen.